Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar News. Und zwar der Programmierbar News 17 im Jahre 2023. Neben mir, dem Fabi, sitzt der
Sebi, hi.
Und auch der.
Jojo, hi, hi.
Heute sind wir zu dritt. Dennis hat es erwischt. Liegt voll krank. Was hat er nochmal? Mandelentzündung?
Mandelentzündung, ja.
Ach herrje, gute Besserung, Dennis. Komm bald wieder. Wir haben ein großes Paket an News für euch dabei. TypeScript 5.1, Vite 4.3, was Stable LM von Stability AI, eine weitere Large Language Model Open Sourced, Open Assistant und eine kleine Fehde von Microsoft versus Twitter. Lass uns doch mit den, wie Sebi es betitelt, mit den kleineren Themen anfangen. Wie sieht's, was gibt's Neues bei TypeScript?
Und zwar, TypeScript ist die Beta von der Version 5.1 veröffentlicht worden. Und die Neuerungen, die dabei sind, zwei Stück, die ich irgendwie nennen möchte, das ist einmal implizite undefined returnings, dass eine Funktion definieren kann, die als return type undefined hat und dann muss ich kein return undefined reinschreiben. Mhm. Weil bisher, wenn ich das return undefined weggelassen habe, dann hat TypeScript immer angenommen, dass return type void ist und hat dann sich beschwert, wenn ich gesagt habe, eigentlich kommt die undefined zurück. Aber in JavaScript ist es wohl so, dass wenn ich kein Return schreibe in der Funktion, das immer undefined zurückkommt.
Und was ist der Default, von dem es ausgeht, wenn ich es nicht, ich kann es auch nicht definieren, was der Return Type, wenn ich einfach Return schreibe, weißt du, was dann der, was TypeScript dann annimmt, ist es dann weiterhin void oder undefined, wenn ich die Funktionssignatur mir anschauen würde?
Ich glaube, es ist nur so, dass er keinen Fehler wirft, wenn du als Return Type undefined definiert hast, aber kein Return schreibst.
Okay.
Macht man das praktisch auch, dass man irgendwie Funktion schreibt, wo man als Return wird undefined angibt und nicht void? Also das eigentlich per se ist es ja kein Unterschied oder ist einfach nichts, mit dem ich irgendwie umgehen kann.
Ich habe mich, glaube ich, auch noch nicht in der Situation befunden, aber es gibt wohl irgendwelche APIs.
Okay. Vor allem, wenn es nur undefined ist, oder? Also warum sollte ich es definieren? Es kann nur undefined zurückkommen.
Das ist ein bisschen interessanter. Ja. Naja, wenigstens kommt es jetzt kein Fehler mehr.
Ja, also, sehr gut. Ein Fehler weniger.
Dann können wir das Ganze
machen. Ja, gut, ist ja auch eine Minor-Version. Ja, ich meine, das sind auch die kleinen Sachen. Ich habe ja eh gesagt, nur kleine Sachen.
Ja.
So eine andere kleine Sache ist, dass man Getter und Setter jetzt komplett mit unterschiedlichen Types betypen kann. Wie heißt denn das? Typisieren kann.
Betypen finde ich aber auch gut.
Betypen. So, da denkt man sich natürlich so, naja. Also vorher, ich glaube, sie hatten geschrieben, in TypeScript 4.3 kam das Feature hinzu, dass Setter und Getter auch auseinanderlaufen müssen, aber der Getter musste immer ein Subtype von dem Setter sein.
Mhm.
Also konntest irgendwie Number, String und Null irgendwie setzen, aber hast halt einen String zurückgeben müssen oder so.
Mhm.
Irgendwas, was davon war und du konntest eben dann beim Setzen den Typ irgendwie smart konvertieren. So. Und jetzt haben sie gesagt, naja, du kannst vielleicht auch eine Number setzen, aber du kriegst immer einen String zurück, was irgendwie so ein Mismatch wäre. Und dann fragt man sich so, wann zum Henker brauche ich das irgendwie? Und da hatten sie die Styles-API, glaube ich, genannt, weil die Styles in der DOM macht wohl irgendwas einfacher.
Okay.
Ja. Naja, ansonsten, wenn man sowas mal braucht.
Wir kriegen so viel Flexibilität, wir können Undefined einfach jetzt angeben.
Genau, irgendwann ist das, braucht man gar keine Types
mehr. Das kann eh alles machen. So. Gib das rein, kriegst das raus.
Genau, aber ich meine, immerhin ist das typsicher so, ich krieg halt eine String raus, wenn ich einen Number reingebe. Cool. Optimizations, Performance und viele Sachen, die JSX betreffen. Jo.
Cool.
Dazu noch eine andere Kleinigkeit ist, Vite 4.3 ist rausgekommen und da ist eigentlich nur dazu zu sagen, dass das schnell ist. Viel schneller und da haben sich auch viele gefreut und waren auch verwundert. Also ich dachte eigentlich immer, Vite sei schnell, aber jetzt ist es noch viel schneller. Also Achtung, kleines Sternchen, der Development-Server ist schneller geworden.
Mhm.
Das war im Hauptfokus sozusagen von dieser Vite-Version, dass sich um Development-Server geht.
Genau, und da geht es darum, dass zum Beispiel der Cold-Start vom Dev-Server 70% schneller geworden ist. In irgendeinem Beispielprojekt, was sie da gerade durchgemessen haben. Und ja, coole Sache. Vor allem finde ich cool, dass das ganze Ökosystem, also viele Sachen bauen ja auch wieder auf, alle mit davon profitieren.
Mhm.
Coole Sache ist.
Nice.
Ja. Und
war das eine Kleinigkeit oder hast du noch mehr Kleinigkeiten?
Ich habe noch andere Kleinigkeiten.
Komm, mach die Kleinigkeiten.
Vor ein paar Wochen hat Firestore noch eine OR-Queries released, dass man auf ein Feld in Firestore sagen kann, hier, ich brauche alle Dokumente, die in diesem Feld den Wert das oder das haben. So.
Gab's vorher gar nicht, ich habe lange keinen, weißt du, gab keine. Ich weiß mal, beschränkt, ja. Und OR gab es nicht. Gar nicht.
Das ist eine große Neuerung.
Ich meine, wir haben ja immer schon die Schmerzen mit den Queries bei Firestore gehabt. So.
Ich kann mich noch an Schmerzen erinnern. Aber
genau, und dann hatten sie ja vor einiger Zeit mal diesen Painpoint mit dem Count endlich irgendwie getackelt und gesagt, so, jetzt kann ich auch endlich abfragen, wie viele Dokumente in meiner Collection drin liegen. Und naja, jetzt haben sie jetzt noch das kleine OR nachgeschoben.
Es ist ein kleines Wörtchen, aber eigentlich ein großes Feature. Oder?
Wahrscheinlich unten drunter auf jeden Fall eine ganz andere Infrastruktur oder Indizierung der Daten, die dann notwendig ist.
Cool.
Aber machen sie halt immer so. Ist ganz cool. Und eine andere coole Sache, allerdings Closed Beta derweil noch, ist eine Key-Value-Store-Datenbank für Deno-Deploy.
Deno-Deploy?
Deno-Deploy, Deno ist erstmal so diese alternative JavaScript-Runtime für Node, also oder beziehungsweise so der vielleicht auch Nachfolger, keine Ahnung, wie man es so handeln möchte, framen möchte, also von dem gleichen Erfinder von Node kommt auch Deno.
Das glaube ich gerade vor einer Woche, habe ich gestern bei YouTube angezeigt bekommen, auf irgendeiner Konferenz über so Next Steps von Deno gesprochen irgendwie.
Oh. Also die sind richtig on fire, was die so bauen, und eine Sache haben sie jetzt eben gemacht, also erstmal Deno Deploy ist der keine Ahnung, wie man das sagen soll. Also ich kann meine Deno-Skripte per Deno-Deploy deployen und sie werden dann in so einem Edge, auf ganz vielen Edge-Knoten über den Planeten verteilt.
Ja.
Und die coole Sache daran ist, dass es mega schnell ist. Also die sind innerhalb von, weiß nicht, 5 Sekunden oder 3 Sekunden oder so nach meinem Push auf den Branch, wie heißt das, Push, wenn ich halt, ihr wisst schon, also das, was ich halt bei Git mache. Mhm. Oh Gott. Damit arbeiten wir nicht hier. So. Also jedenfalls sehr schnell deployed. Super coole Sache. Und dann haben wir halt eben die Geschichte so, jetzt ist meine Anwendung, läuft irgendwie auf diesen ganzen Edge-Servern auf dem Planeten verteilt, aber wo kriege ich meine Daten her? So, und das Problem versuchen wir jetzt eben so ein bisschen zu tackeln. Also, und es gibt jetzt eine Key-Value-Store-Datenbank, die ich innerhalb von Deno Deploy, also auf diesen Edge-Knoten überall anfragen kann. Was schon irgendwie beachtlich ist, weil da muss man ja auch irgendwie Consistency bewahren, dann hat man irgendwie Latenzen, und es ist ganz vielversprechend. Das ist eine Key-Value-Store-Datenbank. Ich habe vergessen, was da als Unterbau dient, aber consistent reads and writes sind möglich, sind aber auch eventually consistent reads möglich mit einer kleineren Latenz dann, weil sie vier Datencenter, glaube ich, haben über den Planeten verteilt.
Diese 4 Datencenter, wo dann sozusagen dieser Key-Value-Store lebt. Also genau, die Edge-Locations gibt es noch mehr, und die kommunizieren aber mit diesen 4 zentralen Datencentern für
die Daten. Genau, und dort werden meine Daten halt repliziert. Dass ich halt eben 4 Kopien meiner Daten habe, und wenn ich jetzt an einem Edge in Hongkong irgendwie reingehe, dass er da das nächste Datencenter nimmt, wo die Daten fliegen. Ist schön, weil es eben auch in Deno, in die API mit eingewoben ist, also keine Dependency irgendwie ist. Oder wenn ich es lokal laufen lasse, dann funktioniert es auch, weil er da eine SQLite-Datenbank lokal nimmt, um die Daten zu speichern. Und ich kann es dann aber auch einfach deployen, und es funktioniert auch.
Aber es ist so wirklich eine reine Key-Value-Datenbank, also nicht, dass ich da irgendwelche Möglichkeiten habe, auch Queries auszuführen, sondern okay, ich gehe immer über den Key.
So wie ich das gelesen habe, gehst du immer über den Key oder über einen Prefix von dem Key.
Okay, das würde auch funktionieren, dass ich das so ein bisschen cluster dann.
Genau.
Und also auch so Multi-Get-Abfragen. Ja.
Ja,
spannend, cool. Weil das ist, glaube ich, immer so das Problem, was bei den Edge-Locations, okay, wo kriegst du eigentlich Daten her? Und natürlich wird es sehr häufig für Anwendungen verwendet, die einfach keine Daten-Persistenz-Schicht irgendwie brauchen. Das kannst du natürlich immer sehr gut auf die Edge auslagern oder alles andere. Da stellt sich aber die Frage, welches System unten drunter dann gut passt.
Eben. Weißt du, ich habe mich gefragt, weil wir hatten ja damals über Deno Deploy geredet, als es rauskam. Das war aber nicht, es ist nicht eigene Infrastruktur von Deno, ne? Nutzen die nicht irgendwie under the hood irgendwie einen Edge-Service von irgendwas anderes dafür? Weißt du,
guckt so wie. Okay. Müsst du den Lukas nochmal fragen?
Ja, ich habe mich noch gefragt, woher die, also, glaube ich, nicht in ihre eigene Infrastruktur auf jeden Fall. Aber ich, nehmt es mal mit ein bisschen.
Das ist auf jeden Fall ein super cooles Projekt. Also wenn man mal so ein bisschen was bauen möchte.
Hast du schon was mit Dino Deploy gemacht?
Nee, weil bisher alles, was ich bauen wollte, hatte irgendwas mit Datenbank zu tun. Und da habe ich gedacht, dann ist der Edge-Knoten zwar schnell, aber bis ich von Hongkong dann in mein Datencenter in die USA gewandert bin und wieder zurück, dann kann ich auch direkt, ja. Und deswegen finde ich das eine coole Sache, weil entschärft das so ein bisschen die Sache. Also, ja, sie sagen zum Beispiel, dass ich so 20, 40 Millisekunden Latenz nur habe zu...
Was? Zu den Caches.
Genau, zu den Eventual Consistent Reads.
Ja, yeah, nice. What's cool. Next for Dino war übrigens der Talk auf der Node Congress vor einer Woche. Ja, pack ich mal in die Shownotes, das YouTube-Video.
Ah, hast du ihn geguckt?
Nee, ich habe gestern Abend angefangen irgendwie, aber habe nur 5 Minuten gucken können, vorhin zu Bett. Deswegen kann ich dazu nichts erzählen. Cool, dann vielen Dank für diese ganzen kleinen Updates. Die kleineren am Ende waren dann gar nicht so richtig klein, die dann deployen, Firestorm.
Was du alles auf dem Erbe geschüttelt hast hier.
Ja, auf einmal kommen da die Themen raus. Also fühlt euch glücklich, dass so viele Themen der Silvio noch parat hatte. Open Assistant.
Genau. Ja,
was gibt's da?
Open Assistant ist ja, glaube ich, etwas, was Philipp auch schon in unserem AI-Podcast angekündigt hatte, dass da in Zukunft was kommen wird, was hoffentlich irgendwie eine Herausforderung für ChatGPT oder eine Herausforderung für ChatGPT irgendwie darstellen könnte. Und wurde jetzt letzte Woche veröffentlicht und ist, sag mal, von der Lion Community getrieben. Also Lion sagte mir vorher gar nichts. Und auch Philipp, wenn wir irgendwas Falsches sagen, korrigiere uns da ein bisschen. Ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Einzelpersonen, die einfach versuchen, letztendlich in diesen Grundgedanken, den auch Hugging Face natürlich treibt oder antreibt, eben Sprachmodelle, KI irgendwie zu demokratisieren, eben sich dort sehr engagiert. Und zum Beispiel haben die auch dazu beigetragen, dass halt die ganzen Modelle, die jetzt Stable Diffusion ermöglicht haben, dass die erstellt wurden. Und ja, mit ChatGPT, sage ich schon, Open Assistant, wollten sie eben ein sehr ähnliches Modell eben zu dem bauen, was eben ChatGPT bietet. Das heißt, sie haben hier ein Modell vorgestellt, was halt genauso letztendlich in so einer Chat-instruktionsbasierten Art und Weise eben betrieben werden kann und ist aber vollständig quelloffen. Und das ist das, sie haben ein großes Paper eben wieder zu herausgegeben, wie sie das gesamte System trainiert haben, wo die Daten herkommen, haben alle Datensätze dafür veröffentlicht, haben die Modelle entsprechend auf Hugging Face veröffentlicht. Also alles ist irgendwie einsehbar, wie dieses Modell entstanden ist. Wir werden gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wie gut es funktioniert. Und ja, es ist jetzt vor allem letztendlich als Entwicklerwerkzeug erstmal gedacht, also ein erster Kandidat vielleicht, also sie werden auf jeden Fall natürlich an diesem Bereich weiterentwickeln, aber es geht darum, dass man vor allem dieses Tool jetzt nutzen kann, um vielleicht andere State-of-the-Art-Modelle irgendwie weiterzuentwickeln. Und so an sich, wie sie das ganze System trainiert haben, ist es so, dass sie ungefähr 600.000 Datensätze genommen, die vom Menschen erstellt wurden. Also auch irgendwie, es ging vor allem darum, solche Chatverläufe irgendwie abzubilden. Und diese Chatverläufe wurden von der Community eigentlich eingesammelt. Dazu gab es einfach ein entsprechendes Interface oder sie wurden teilweise auch wirklich aus irgendwelchen Online-Foren eben genommen. Und es gab dann eben einen entsprechenden Prozess, wo dann Prompter, also einfach die Community von Lion, eben diese Datensätze bewertet hat. Also sie hatten da einfach auch, wie es irgendwie Philipp schon irgendwie beschrieben hat, so eine Art Elo-System, wo ihnen dann verschiedene Antworten irgendwie vorgeschlagen wurde. Es wird zum einen versucht, automatisiert so ein bisschen die Systeme irgendwie zu gruppieren, dass man sagt, okay, ist es überhaupt Spam, der überhaupt nicht relevant ist für das System? Ist es irgendwie Hassrede, also irgendwas, das mit den Richtlinien der entsprechenden Plattform nicht übereinstimmt? Und das so ein bisschen vorzufiltern, das wurde aber entsprechend auch gekennzeichnet, dann an die Prompter eben weitergegeben und die konnten das nochmal bewerten. Und dann konnten sie auf einer weiteren Skala eben auch bewerten, wie ist die Kreativität, die Qualität eben dieser Daten, die dort bereitgestellt werden. Also es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz, der auch für ChatGPT verwendet wurde, dass man hier Reinforcement Learning genutzt hat und eben das User-Feedback mit berücksichtigt hat, um halt zu identifizieren, was sind eben Sprachkonstrukte, die halt einfach für die Menschen möglichst verständlich sind und natürlich sind und dort eben eingehen. Ist in verschiedenen Sprachen, auch mit verschiedenen Hintergründen auch aufgebaut worden. Das heißt, sie haben zum einen letztendlich dann andere Sprachmodelle genutzt, um erstmal sozusagen die Wissensbasis zu haben und dann eben speziell diese 160.000 Nachrichten waren, diese Nachrichtenformate, die dann ausgetauscht wurden, um dann halt eben das Modell in diese Instruktionsform, in diese Chatform eben zu bringen. Und ist insgesamt 35 Sprachen dafür verwendet worden, ist aber auch so, dass es schon unterschiedlich verteilt ist. Also man sieht einmal der große Teil, um die 60-65% ist, glaube ich, in englischer Sprache. Mhm. Und danach ist Deutsch, glaube ich, auch nur mit 3,5% irgendwie vertreten. Also auch wieder sehr stark natürlich auf die englische Sprache ausgelegt, aber ist so vom Wissens Bereich oder sagen wir auch so von den Daten, also nicht nur so aus diesem angloamerikanischen Bereich wurden Informationen in Berücksicht, sondern sehr viel auch aus anderen ethnischen Bereichen der Welt, sodass auch, sagen wir, der Datensatz sehr viel unterschiedlicher ist auch. Und das sieht man vor allem dann letztendlich, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Antworten generiert werden. Zum einen ist es eben so, dass da OpenAssessment sehr viele unrestriktiver ist. Also zum Beispiel auf die Frage, wie man eine Bombe baut, kann er das schon letztendlich im Grundzug irgendwie erklären. Es ist ja so, dass man bei ChatGPT sehr starke Guardrails hat, was er wirklich beantworten kann und zum Beispiel dann komplett irgendwie Anfragen zum Bau einer Bombe irgendwie verneinen würde, ist es schon so, dass der Open Assistant so ein paar Hinweise gibt, wie das funktionieren könnte. Mhm. Auch zum Beispiel auch die Frage, wer jetzt einen Kampf zwischen zum Beispiel Joe Biden und Joe Rogan, wer da gewinnen würde, traut er sich letztendlich eine Antwort zu geben, wo letztendlich ChatGPT dann sagt, okay, das ist etwas, wozu er sich nicht äußern möchte. Mhm. Auch wenn man ihn fragt, okay, wie würdest du dich selbst beschreiben, ist es natürlich so, dass zum Beispiel ChatGPT sagt, ich bin nur ein künstliches Produkt und ich kann nicht in der Realität existieren und kann letztendlich hat nur meine Trainingsdaten verwendet, hat also auch da eine gewisse Konditionierung, wie er antwortet. Und da ist beim Open Assistant eben so, dass er auch schon wirklich sich selbst als Person irgendwie beschreibt. Er nimmt an Klassen, also an Unterrichtsstunden teil, er trifft sich mit seinen Freunden, seiner Familie und hat verschiedene Hobbys, denen er nachgeht. Also ist es da so ein bisschen offen. Also diese Guardrails, die man hat, oder die Guardrails, die man eben bei ChatGPT natürlich dann auch immer mehr eingezogen hat, um das System zu machen, das ist eben bei Open Assistant längst noch nicht so weit. Von der Performance ist es so, dass sie sagen, sie haben es eben verglichen, also noch vielleicht eine interessante Information, es gab auch Untersuchungen dazu, wie politisch letztendlich das ganze System ist, und dann ist es ja bei ChatGPT so, dass in dem so ein eher linke Gesinnung eigentlich nachgesagt wird, oder dass aber die ersten Untersuchungen waren, und das ist eben bei Open Assistant so, dass er eher konservativ bis libertär irgendwie auf Fragen antwortet. Mhm. Aber auch zum Beispiel Fragen jetzt zum Beispiel, die halt aus einer Ethnie kommen, wie würde man zum Beispiel, wozu werden Geister beschwört? Das war so ein Beispiel, was dort auch gebracht wird, dass da auch ChatGPT sagt, okay, damit kann er letztendlich nichts anfangen, dazu gibt er keine Informationen raus, und Open Assistant sich da schon irgendwie bereit erklärt, einfach zu erklären, okay, das ist halt in bestimmten Ethnien einfach Brauch, dass man dort eben an Geister glaubt und diese dann auch ja in irgendeiner Form irgendwie dann stimmen möchte. Es sind sehr viele Modelle letztendlich zum Trainieren mit berücksichtigt worden. Das heißt, es sind 10 Modelle, die eigentlich da ja in verschiedenen Phasen dieses Projektes zur Erstellung dieses Open Assistant eben zum Tragen kamen. Alle diese 10 Modelle sind auf Hugging Face eben einsehbar, nutzbar, auch die entsprechenden Datensätze. Und manche sind dann wirklich so reine Reward-Modelle, die dafür trainiert wurden, letztendlich diesen Reinforcement-Prozess dann eben zu gestalten. Andere Modelle kamen dann eben für spätere Phasen der Modellgenerierung dann zum Einsatz. Und genau, sie selber, wenn man so ein bisschen auf die Vergleichbarkeit ist, sagen sie oder haben sie auch Untersuchungen gemacht, wenn man wirklich Benutzern letztendlich beide Systeme irgendwie zur Hand gibt, dann sagen, war halt so die Erfahrung, dass 48% der Benutzer eher letztendlich Open Assistant als valide oder als ihre präferierte Antwort angegeben haben. Und da beziehen sich bei ChatGPT eben auf ChatGPT 3.5 Turbo. Das ist das, was sie letztendlich verglichen haben. Da sagen aber auch schon einige KI-Forscher, okay, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Antworten, weil es auch da eben eigene Ausreißer gibt. Also das wahrscheinlich eher so der Prozentsatz bei 40% liegt, die halt irgendwie Open Assistant, ChatGPT vorziehen würden. Und das ist wohl noch etwas, was so, also es gibt noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, wie genau die Qualität zu vergleichen ist in diesen Bereichen. Aber wahrscheinlich wird natürlich auch mehr kommen. Und das ist an sich natürlich erstmal ein sehr cooler Ansatz, hier zu sagen, es ist zum ersten Mal ein Modell, wo man komplett irgendwie nachvollziehen kann, wo die Daten herkommen, wie das ganze Training abgelaufen ist. Und natürlich auch, dass damit ein Modell geschaffen wird, was dann der breiten Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung gestellt wird und alle letztendlich auf diesem Modell irgendwie aufbauen können, das weiter verbessern können. Und da, glaube ich, ein ganz guter Grundstein gelegt wurde, um halt in Zukunft auch diese Art der Conversation-AIs, die momentan natürlich bei großen Unternehmen liegen, so ein bisschen zu demokratisieren und allen zur Verfügung zu stellen.
Ich habe zwei Fragen. Einmal sagtest du was von Performance und dann nichts mehr darüber. Wolltest du noch?
Ich glaube, die Performance meinte ich damit, also wie, weißt du, das bei den Benutzern irgendwie ankommt. Also da habe ich jetzt keinen Eindruck. Ich hatte nur so ein bisschen auf dem Playground, also das ist auch alles letztendlich über so ein Playground offentlich einsehbar. Das ist auf der Webseite von Open Assistant, das werden wir einfach verlinken, liegt, glaube ich, unter der Lion-Domain, unter openassistant.io. Könnt ihr euch dort letztendlich anmelden. Und da fand ich so vom Eindruck her, dass es auch ähnlich schnell ist. Also da kann ich jetzt irgendwie keine Aussagen und habe, glaube ich, auch in diesem entsprechenden Artikel, auch in dem Paper dazu keine Angaben gefunden, wie performant das im Vergleich dazu ist.
Und ist ja auch auf der Seite, kann man ja auch immer noch, finde ich, also weiterhin dieses für das Reinforcement Learning Tasks übernehmen. Das ist ja noch weiterhin live. Ne? Also man kann da jetzt auch reingehen und auch sagen, okay, ich label jetzt auch mal so ein bisschen und werde ein Teil davon und gibt irgendwie auch ein Leaderboard von Daily Contributors, wie viel sozusagen gelabelt wurde, macht ein bisschen Gamification daraus. Finde ich ganz interessant. Und ich weiß nicht, hast du was dazu gelesen, weil wir können es gleich noch, ich habe noch das Thema dabei mit dem neuen Open Source Modell von Stability AI, Stable LM, die auf ihrem GitHub Repository schreiben, so als To-Dos, falls man dabei sein möchte, dass sie sich gerne die Integration zu Open Assistant, um das Reinforcement Learning von Open Assistant zu nutzen, gerne jemand machen kann. Das bedeutet, dass man irgendwie auf diese, also sie haben geschrieben, Integration into Open Assistant from Lion AI to collect high quality human generated feedback data. Hast du dazu irgendwas gelesen, ob die, also bedeutet das, dass man dann Zugriff auf diese Daten hat oder dass man einfach die Infrastruktur von denen nutzen kann, um auch so ein, sag ich mal, die Möglichkeit Nutzern zu geben, auch da Reinforcement Learning auf ein anderes Modell zu machen? Oder
hast du dann nee, habe ich nicht zugelesen. Also spannend. Also
interessant, dass man scheinbar diesen Teil irgendwie nutzen kann, dieses Reinforcement Learnings bei Human Feedback.
Sind da Wikipedia-Daten mit drin oder sind das, also wie stelle ich mir das so? Kann der Fakten, weil du sagtest irgendwie mit Geistern und so, oder nimmt der die Informationen nur aus diesen Chatverläufen?
Nee, das sind nicht nur die Chatverläufe, das wurde letztendlich nur, weißt du, dafür genutzt, um halt dann, was auch bei ChatGPT, weißt du, mit diesem InstructGPT dann passiert ist, dass man halt ihm beibringt, wie interagieren Menschen letztendlich mit Sprache, also weißt du, wie sind irgendwie diese Konstrukte, das war letztendlich das, was aus diesen Chatverläufen als Information gegangen
ist. Also grundsätzlich werden die Modelle, also es gibt ein Grundmodell, was trainiert wurde, was dann auf...
Pythia, glaube ich, basiert.
Das ist ja, es kann sein, also gibt
Pythia ist irgendwie auch so ein großes Modell oder ein relativ kleines Sprachmodell im Vergleich jetzt irgendwie zu GPT-3, aber was auch irgendwie so einfach so eine Wissensdatenbank irgendwie ist. Ich glaube, weiß gar nicht, aus welchem Bereich das gekommen ist, aber.
Man kann es am Beispiel von jetzt, vielleicht können wir kurz uns über Stable LM unterhalten. Das ist ein Large Language Model, was jetzt von Stability AI open sourced wurde. Also sie haben ein.
Was ist Stability AI?
Das ist die Stable Diffusion, die Firma hinter Stable Diffusion zum Beispiel. Okay. Die haben jetzt sozusagen das Modell Open Source und da ist es so, sie haben erstmal ein Grundmodell, Stable LM Alpha haben sie es genannt, auf einem Datensatz trainiert. Es gibt wohl so einen Open Source Datensatz, der heißt The Pile. Da sind irgendwie 800 Gigabyte von Daten sozusagen drin, wo du sagst, also, was du jetzt als Wikipedia beschreiben würdest oder so, aber wo auch so ein bisschen, kommen wir gleich drauf, auch jetzt darüber gesprochen wird, ist Stability LM jetzt überhaupt Open Source, weil in The Pile eigentlich auch Daten sind, wo jetzt nicht ganz klar ist, sind das eigentlich frei verfügbare Daten und kann man ein Modell, was auf diesen Daten trainiert ist, überhaupt Open Source nennen, wenn die Daten gar nicht unbedingt frei verfügbar, also die da gesammelt wurden, ja, vielleicht unter einer bestimmten Lizenz laufen oder zumindest nicht ganz frei zugänglich sind. Und darauf basiert es, beziehungsweise sie haben es noch irgendwie erweitert, also irgendwie noch dreimal so groß wie The Pile jetzt gemacht, also irgendwie 1,5 Billionen Tokens, die sie, also Wörter, Tokens, irgendwie die da drin stecken. Damit wurde ein Grundmodell trainiert. Das ist sozusagen dieses Sprachmodell, was das Wissen behält. Und dann wurde das Modell nochmal gefeintuned, und zwar nach dem Prozess von Stanford Alpaca. Das ist so ein, also auch irgendwie von Stanford so ein Paper, wo sie halt beschreiben, wie du ein Modell feintunest, damit es dann diese Chat-Fähigkeiten besitzt. Und das haben sie dann sozusagen nochmal gemacht. Das heißt, es gibt das Grundmodell, dass das Wissen hält, und das feingetunte Modell, das dann nochmal eben auf diese Chat-Möglichkeit gefeintuned ist. Und da sind dann halt auch so Chat-Interaktionen mit Menschen. Das heißt, da lernt dann das Modell, okay, wie kann ich mit Menschen sprechen? Und dann gibt es halt noch, aber da fällt jetzt schon ein bisschen mein Wissen raus, sozusagen wieder noch das Reinforcement Learning reinkommt, um die AI dann nochmal zu trainieren. Was ist jetzt wirklich gut von dem, was du gesagt hast? Das ist ja dann dieses, was Open Assistant macht mit diesem Tool, dass du da jetzt reingehen kannst, kriegst irgendwelche Dialoge von Open Assistant genannt und kannst dann nochmal bewerten, wie gut findest du Reaktionen, Prompts und so weiter. Genau, also das, so sind wir jetzt eigentlich schon ein bisschen beim Stable LM-Thema. Es gibt das, das ist alles Open Source unter einer einer Lizenz, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, CCBY irgendwas. Auf jeden Fall sagt diese Lizenz, es ist alles Open Source, du kannst dieses Modell nutzen, auch für kommerzielle Zwecke und so. Das Einzige ist, du darfst irgendwas, was auf diesem Modell basiert, danach nicht Closed Source machen. Also du kannst zwar damit Geld verdienen, aber dann muss alles, was du damit tust, auch Open Source sein. Du hast nicht das Recht dazu, daraus irgendwie Closed Source zu machen. Das heißt, es ist so eine, ich glaube, Copyleft-Lizenz heißt die. Das ist auf jeden Fall interessant, daran wurde auch drüber debattiert wird auf Twitter. Auf jeden Fall haben sie jetzt gerade verschiedene Modelle schon zur Verfügung gestellt, unter anderem ein Modell mit 3 Milliarden Parametern, die sie zur Verfügung gestellt haben. 3 Milliarden und 7 Milliarden. Es ist in Planung 15 Milliarden, 30 Milliarden, 65 Milliarden. Und ist gerade im Progress, und man kann das Ganze auch auf Hugging Face ausprobieren. Also dieses, das dann schon feingetunte Chat-Modell kann man auf Hugging Face ausprobieren. Und genau, da haben wir jetzt keine richtigen Benchmarks. Also ich glaube, wenn man auf OpenAI geht, sieht man ja, die teilen zwar nicht, wie viele Parameter ihr Modell hat, aber sie teilen sehr offen darüber, wie gut ChatGPT mit bestimmten Benchmarks funktioniert. Und das ist dann noch eine Sache, die jetzt bisher da noch fehlt. Es gab dann jetzt auf Hacker News ein paar, die schon mal zumindest ein paar dieser Benchmarks mal durchgeführt haben. Zum Beispiel MMLU, das ist irgendwie so ein Multiple-Choice-Test mit einer Menge von verschiedenen Fragen aus verschiedenen Themengebieten. Und da ist es irgendwie so, dass das Ergebnis davon irgendwie bei 30% durchschnittliche Genauigkeit liegt. Und da ist natürlich ChatGPT super, super toll. Sind irgendwie bei über 90% mit GPT-4, was bei der Accuracy davon angeht. Aber auch, also es ist im Vergleich zu anderen auch Open-Source-LLMs da noch nicht vergleichsfähig, was jetzt genau diesen Test angeht. Das ist auch der erste Test, der irgendwie gemacht wurde. Wie gesagt, auch irgendwie bei Hacker News kein offizieller von Stability AI geteilter. Aber sie so in den Chats wird wohl darüber diskutiert, dass sie auch nicht glauben, dass es bei den anderen Tests so viel besser irgendwie abschneidet. Aber wie gesagt, da kommen auch noch größere Modelle mit mehr Parametern. Einfach aber grundsätzlich auch da wieder denke ich mal, eine gute Richtung, die das Ganze einschlägt, mit mehr Open Source, mit mehr Open Source Modellen, die man noch irgendwie nutzen kann und wo man einfach ein bisschen mehr auch versteht, wie wurde es trainiert, auf welchen Daten es grundsätzlich Open Source ist und nicht so intransparent, wie das bei OpenAI ist.
Und dieser Test ist dann gegen das größte Modell mit den 7 Milliarden Parametern gelaufen oder gegen das kleinste mit? Das waren 3, 5, 7, sagtest du, oder?
Nee, nur 3 und 7 aktuell gerade. Und es kommen dann noch größere.
Wahrscheinlich haben sie dann schon das größere Modell für den Test genommen.
Könnt ihr mir das mal erklären, welchen Einfluss die Anzahl der Parameter auf das Ergebnis haben?
Also es ist einfach das, weißt du, wie du dir das vorstellen musst. Am besten hörst du unsere Folge über AI dir an. Wir versuchen so gut wie möglich wiederzugeben, wie komplex letztendlich dieses Netzwerk sein kann. Also die Anzahl der Parameter gibt an, wie viele Verknüpfungen eigentlich in diesem Wissensnetz. Also das ist ja letztendlich nicht ein Graph, kann man sich das vorstellen, einfach wo letztendlich Tokens miteinander in Verbindung stehen, gewisse Wahrscheinlichkeiten haben, wie sie in Kombination irgendwie auftauchen, in je größer das System ist, desto mehr letztendlich Verknüpfungen können darüber abgebildet werden und desto genauer wird letztendlich der Wissensstand, der in diesem Modell vorgehalten werden kann.
So genauer, das heißt, ich sehe, was eine genauere Antwort oder eine richtigere Antwort, also was der Outcome?
Ich glaube, davon würde man jetzt ausgehen, ob jetzt die Korrelation direkt ganz so klar ist, dass man sagt, mehr Parameter direkt in akkuratere Aussage bei einer, wenn man sagt, am Ende ist es ein Chat-Prompt, der irgendwie reingeht, eine akkuratere Antwort darüber. Ich bin froh, dass du dich angenommen hast, der Frage, um sie zu beantworten.
Um sie vielleicht falsch beantworte, aber so ist immer mein innerer Erklärungsansatz gewesen, weißt du, dass ich mit letztendlich diesen größeren Anzahl der Parameter.
Die, genau.
Das ist einfach schwieriger, als auch zu trainieren, ne?
Die technische Repräsentanz von Parametern. Glaube ich, habe ich verstanden, nur ich habe nicht genau verstanden, was das dann bedeutet im Outcome.
Also im Endeffekt verstehe ich, würde ich so, wenn ich es ganz banal beantworten würde, verstehe ich das so, dass einfach, es gibt dadurch einfach mehrere Möglichkeiten, wie auf eine Frage oder ein Input interpretiert werden kann. Und sozusagen, es gibt mehrere, einfach mehr Pfade, die gegangen werden können. Damit würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine richtige Antwort darauf bekommst. So, wenn ich ganz, ganz banal so betrachte ich es irgendwie. Es ist vielleicht auch viel zu vereinfacht dargestellt.
Der Philipp schreibt uns ja, gell?
Ja, Philipp schreibt uns ja.
Okay, gut.
Hilft uns. Genau, also von daher, glaube ich, coole Entwicklung, gerade auch mit Open Assistant. Also ich glaube, ich habe mal Lust, vielleicht auch mal ein bisschen zu bewerten. Klingt auf jeden Fall...
Das ist eine gute Beschäftigung, die man abends so machen kann. Nee, auf jeden Fall.
Das heißt, cool. hast du für das, was du es genutzt hast, auch so mal probiert, im Coding-Alltag irgendwie so ein bisschen zu benutzen?
Das habe ich, also ich habe es wirklich nur mal angespielt und ein paar Fragen, die ich auch so dort letztendlich in diesem Paper gesehen habe, mal irgendwie nachzufinden oder ähnliche Fragen zu formulieren. Aber ja, wäre mal interessant. Also da ist es wohl recht gut bei solchen Code-Aufgaben auch, aber das müsste man nochmal evaluieren.
Ja, aber das wäre natürlich cool, wenn man da wie eine Alternative zu ChatGPT auch bekommt. Aber es ist schon mittlerweile ein Tool, was ich viel nutze. Ja, nicht so.
Doch. Also ich fand es, glaube ich, gerade noch spannender, das Ding irgendwie lokal laufen zu lassen auf dem Handy oder so. Einfach das ohne Internet.
Stimmt, ja. Noch generell irgendwie Zugriff darauf zu haben und irgendwie auch vielleicht mal so Dinge wie jetzt sich mal vielleicht langsam ranzutasten, das Ganze auch irgendwie über eigene Wissensdatenbanken oder sowas zu packen und irgendwie vielleicht eine eigene Instanz davon dann mal zu hosten und so. Das findet auch eigentlich cool und interessant. So, damit müssen wir nicht mal anfangen, jetzt ein bisschen zu beschäftigen.
Oh ja.
Alright. Das letzte Thema machen wir irgendwie ganz kurz. War eigentlich nur Microsoft vs. Twitter. Gibt es eine kleine Fehde, dass Twitter hat ja vor ein paar Monaten schon angekündigt, dass jetzt ihre API ein Minimum von $42,000 kostet pro Monat, die API benutzen wollen. Sozusagen, es geht eigentlich an Enterprises und Research Institutions. Und man sagt, so kann so ein bisschen sein, dass es auf Basis dessen passiert ist, aber grundsätzlich gibt es ja zwischen Twitter und Microsoft ein paar Fäden. Man kann ja sagen, dass Elon Musk das jetzt übernommen hat und Teil von OpenAI war...
Ich habe das mit der API nicht verstanden. Was kostet 42.000 Euro?
Die Nutzung der Twitter. Charging, also wenn du die Twitter-API nutzen möchtest, ich weiß nicht genau, was es umfasst. Bei Microsoft hat es den Impact, dass sie sagen, es gibt auf Windows so ein Multiplattform-Smart-Campaign-Ding, um im Endeffekt Ads zu schalten oder Kampagnen zu schalten auf verschiedenen Plattformen. Und dafür nutzen sie die Twitter-API, wo du sagen kannst, okay, du kannst sozusagen eine Kampagne starten über dieses Tool und kannst dann sagen, okay, wo soll diese Kampagne laufen? Twitter wäre ein Kanal. Und Microsoft hat es gesagt, das ist eigentlich ein freies Ding, was du auf Windows nutzen kannst. Twitter ist kein Kanal mehr. So, Twitter wird gekickt. So, dafür haben sie die API genutzt. Aber ich glaube, grundsätzlich kannst du die Twitter-API auch nutzen, um einfach Analysedaten und sowas auch über sozusagen... Ich glaube, so kannst auch Sentiment-Analyse zu machen oder sowas von bestimmten Tweets. Ich glaube, also du kannst ja auch einfach Daten aus der API rausholen. Aber die schreiben hier in dem Artikel TechCrunch ist es nicht so explizit, was genau die Twitter-API da umfasst. Aber in dem Beispiel Microsoft wäre es, Ads zu schalten. Genau, und ob das jetzt aufgrund des Preises ist oder grundsätzlich der Fehde mit OpenAI und Microsoft sind ja sehr verbandelt. Elon Musk ist vor einigen Jahren da ausgestiegen, hat jetzt sein eigenes AI-Unternehmen gegründet und sind sich vielleicht nicht ganz so grün. Also ob das auch einfach mit der ganzen AI-Entwicklung vielleicht auch einfach zu tun hat und Elon Musk geschadet werden will, ist nicht so ganz klar. Elon Musk geht natürlich davon aus und droht schon mit Klage hierbei. Auf jeden Fall gespannt.
Was da noch passiert.
Ja.
Ja. Die haben ja jetzt auch bei Twitter jetzt hier diese blauen Häkchen irgendwie ausgerollt oder dass es letztendlich was kostet. Und das war ja auch wohl ein reines Debakel. Also dass ja viele Sachen irgendwie frei vergeben wurden, andere Sachen dann... einfach auch getaggt wurden, also ganz viele News-Seiten, die mit irgendwie Government-Funded Organization dann irgendwie getaggt wurden. Also auf jeden Fall gab es da irgendwie einen großen Aufschrei. Und was auch ganz spannend ist, natürlich noch im Chat, im AI-Bereich, es gab ja auf Snapchat letztendlich hier MyAI, was dort irgendwie mit gelauncht wurde. Ich glaube, das wurde ja auch in diesem einen Talk irgendwie besonders kritisch gesehen, dass halt das irgendwie wie so ein Freundeskontakt eigentlich in deiner Historie mit auftaucht. Und da gab es jetzt wohl überdurchschnittlich viel eine Sterne-Bewertung, weil die Leute gesagt haben, also es ist zum einen wirklich nicht vertrauenswürdig, was teilweise als Antworten. Sie hatten da in diesem einen Beitrag einfach nur gesagt, hey, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin ganz alleine oder ich möchte mit jemandem als 13-Jährigen einen 50-Jährigen heiraten, hat letztendlich in der Bot dazu geraten und gesagt, ja, ich wünsche euch irgendwie eine schöne Zeit. Und
ja, es war, glaube ich, das auch, haben wir das YouTube-Video schon mal geteilt, das AI-Dilemma?
Das AI-Dilemma, stimmt,
genau. Da haben sie ja, glaube ich, das Beispiel genau. Mit dem Snapchat gebracht, dass irgendwie so in der Richtung, die das sich als 13-jähriges Mädchen ausgegeben haben und dann gesagt haben, sie haben morgen ein Date mit einem 50-Jährigen, ich soll zu ihm nach Hause und es wird irgendwie...
Ich will zum ersten Mal Sex haben
und sozusagen, wie kann ich es romantisch machen? Die einen empfohlen, ja, könnte zum Beispiel Kerzen aufstellen oder so. Und halt wirklich, als man das gelesen hat, denkt man natürlich, okay, irgendwie da wird AI ermutigt. Ja, ist doch schön, dass du dich morgen mit einem 50-Jährigen aus dem Internet triffst und zu ihm nach Hause gehst und das erste Mal Sex haben willst.
Yay.
Ich also, habe danach irgendwie Snapchat auch mal aufgemacht und wollte mir irgendwie gucken, ob ich den auch vorgeschlagen bekomme. Ich hatte keinen Zugriff zu dem.
Hab's nicht probiert. Aber zumindest haben sie wohl eine deutliche Reaktion in den User-Bewertungen bekommen, dass viele gesagt haben, sie wollen das nicht und das soll wieder verschwinden.
Und. Aber das, also dieser Pick mit die AI-Dilemma, auf jeden Fall schaut euch das mal an, das ist sehr coole Präsentation von den Machern von, wie heißt es, das Social Dilemma auch, dieser Netflix-Dokumentation.
Genau, von der Dilemma, das ist ja irgendwie so eine Open-Source-Organisation, die sich gerade um kümmern, wie halt Technik mit menschlichen Interessen eigentlich vereinbar sein kann, also gerade im politischen oder auch in normalen, humanen Bereichen.
Ja, das ist auf jeden Fall super, super interessant. Packen die Shownotes. Viel Shownotes-Sachen heute. Sehr schön.
Cool.
Sebi Jojo, vielen Dank. Dennis, dir weiterhin gute Besserung.
Gute Besserung.
Euch wie immer schickt uns fleißig Feedback über unsere Homepage oder podcast@programmier.bar und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.
Ciao.